Hallo und herzlich willkommen beim Schauplatz-Podcast. Am Mikro ist mal wieder Felix Armbruster, diesmal mit einem kleinen Festivalbericht. Ich war in Bologna in Italien beim Filmfestival Il Cinema Ritrovato. Ja, im Rahmen dieses Podcasts habt ihr ja schon vom Cannes Filmfestival gehört. Hier nochmal zur Erinnerung, Selina Sondermann war vor Ort in Cannes. Und das könnt ihr in der Folge vom 6. Juni auch nochmal alles nachhören, falls noch nicht geschehen. Oder aber habt sicherlich auch von anderen großen Filmfestivals gehört, die sich vor allem auf Neuerscheinungen konzentrieren. Hier und da präsentieren Festivals aber auch Restaurierungen bzw. neue Schnittfassungen von ja meistens populären Werken. Ein Beispiel wäre der Final Cut von Apocalypse Now, der 2019 auf dem Tribeca Film Festival gezeigt wurde. Das Il Cinema Ritrovato hingegen, wörtlich übersetzt heißt das so viel wie wiederentdecktes Kino, kuratiert ausschließlich, also ja, halt genau das, wiederentdecktes. Das sind aber nicht nur Restaurierungen schon bestehender, veröffentlichter Titel, sondern auch Filme aus dem Archiv der Cineteca di Bologna, die ihrerseits Organisator dieses Festivals sind und darüber hinaus eine der bedeutendsten Kinematheken Europas. International bekannt wurde die Cineteca vor allem durch ihr Chaplin-Projekt, mit dem sie beauftragt wurde, also Bestandteil, Inhalt dieses Chaplin-Projektes war es, den kompletten Bestand aus Charlie Chaplins Archiv aufzubereiten, also zu sammeln, zu sortieren und zu restaurieren. Das ist ein ganz schönes Mammutwerk, was Charlie Chaplin da hinterlassen hat. Das sind 75 Jahre Aufzeichnungen, handgeschrieben, gedruckt, Filme, Fotografien, Briefwechsel, Drehbücher und eben, ja, halbfertige oder fertige Bücher. Also ziemlich wild. Seit 1986 findet das Festival also alljährlich ungefähr im Zeitraum vom 20. bis 28. Juni statt. Das variiert immer so ein bisschen. Und wie jedes Festival reihen sich die Filme in verschiedene Kategorien ein, von denen manche konstant jedes Jahr fest im Programm verankert sind, aber andere dann einen besonderen Fokus auf eine Filmbewegung, eine Person oder ein Oberthema legen. Dieses Jahr widmeten sich Kategorien unter anderem dem Schweizer Regisseur namens Leopold Lindberg, dem Hollywood-Regisseur namens Ruben Mamoulian und eine andere widmete sich einer afrikanischen Filmbewegung. Die Kategorie Recovered and Restored und eine Kategorie zum japanischen Film, die sich meistens auf eine Regisseurin oder einen Regisseur oder eine große Darstellerin konzentriert aus Japan, sind feste Kategorien des Festivals. Was noch interessant zu wissen ist für dieses Festival, ist, dass die Cineteca di Bologna, also Organisator dieses Festivals, dem Glanz und Glamour der großen Filmfestivals in Venedig, Cannes oder Berlin, den, man könnte sagen, Cinephiles Heaven entgegensetzt. Das bedeutet aber keineswegs, dass es hier keine hochkarätigen Gäste gibt. Martin Scorsese, Wim Wenders und auch große, bedeutende italienische Intellektuelle und Filmschaffende gehören hier zum festen Repertoire von Einführungen, Q&As und anderen Gesprächsformaten. Außerdem gibt es hier ein Kino unter freiem Himmel auf einer historischen Piazza, der Piazza Maggiore. Hier werden jeden Abend im Laufe des Sommers für alle kostenfrei große Filmklassiker gezeigt. Dieses Jahr war hier Ruben Östlund zu einem Screening von The Square anwesend. Ein weiterer Unterschied zu den großen Filmfestivals ist, dass der Festivalpass im Preis vergleichsweise gering ist und die Vorteile, die dieses Festival dann auch von dem elitären Glanz und Glamour der größeren Filmfestivals abheben, ist das, dass die VIP-Pässe, die teureren Pässe, den Standardpasshaltern, so wie mir zum Beispiel, nicht das Gefühl geben, aus irgendeinem elitären Kreis ausgeschlossen zu werden. Also die Vorteile sind nicht so weitreichend. Ja, und ich habe mich einmal für euch hier im Programm umgeschaut. Im Programm des Festivals Il Cinema Ritrovato, organisiert von der Cineteca di Bologna, mit Matthias und Tim zusammen, war ich hier zum dritten Mal in Folge in Bologna, um wieder ausgegrabene Filme zu sehen. Und wieder ausgegraben ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, weil noch ein paar Worte zu, ja, meinem Empfinden diesem Festival gegenüber. Ich fühle mich hier manchmal ein bisschen wie ein Archäologe auf einer riesigen Fachausstellung. Mal kenne ich Exemplare aus meiner eigenen Arbeit, meiner eigenen Beschäftigung mit Film. Mal bin ich bereits über sie gestoßen, aber hatte keine Zeit, mich ihnen näher zu widmen. Oder aber ich werde total überrascht von Filmen, von Exemplaren, die ich ohne einen Blick ins Programm nie zu Gesicht bekommen hätte. Unsere Highlights haben wir hier einmal zusammengetragen. Wir steigen direkt ein mit dem ersten Film namens Macario. Ich sitze hier jetzt mit Matthias.
Hallo, hallo.
Und ja, genau, wir haben den Film beide zusammen gesehen. Es ist ein, also Macario, kurz vielleicht zur Handlung. Es ist ein mexikanischer Film, 1960. Der Regisseur heißt Roberto Gabaldon. Und wir befinden uns, also in der filmischen Zeit befinden wir uns hier im frühen 20. Jahrhundert. Während der, welchen war das nochmal?
Genau, während Mexiko von den Spaniern noch besetzt ist, also die
Genau.
Kolonialthematik spielt dort eine Rolle.
Genau, also wir verorten uns hier, die Hauptfiguren, es ist eine bescheidene Familie auf dem mexikanischen Land. Und das Thema ist eigentlich, naja, jeden Tag sich irgendwie zu ernähren. Es ist eigentlich, der ständige Hunger herrscht vor. Die zwei Familien, die zwei Elternteile, können mit Mühe und Not ihre, weiß ich nicht, wie viele Kinder waren das?
Einige.
Einige viele, ich glaube sieben oder so. Und genau, das führt eben dazu, dass jeder dieser Familie vielleicht noch, also so ein kleines Stück Brot bekommt. Und der Vater wünscht sich einmal einen ganzen Truthahn für sich zu haben, bekommt diesen Truthahn, verschwindet im Wald, trifft den Tod und bekommt ein heiliges Elixier, mit dem er jede Krankheit heilen kann. Und was darauf folgt, das würde ich jetzt vielleicht nicht verraten, weil das ein bisschen zu viel vorwegnehmen würde. Aber vielleicht so viel, es spielt während der Dia Las Muertas in Mexiko, den sogenannten Day of the Dead, die jedes Jahr bis heute tatsächlich Anfang November stattfinden. Und es ist so ein bisschen Genre-Mix. Also es hat nicht viel mit Realismus zu tun. Es ist vielleicht eher.
Sehr fantastisch in vielerlei Hinsicht, ne? Also man kann, glaube ich, sagen, dass der Film irgendwie auch insgesamt so eine sehr märchenartige Atmosphäre hat, irgendwie auch sehr viel mit Mythen und so weiter arbeitet. Und das kommt auch nicht von ungefähr, weil wenn man sich auch so ein bisschen irgendwie mit Märchen auskennt, dann wird man diese ganzen Motive schon mal so ein bisschen gehört haben. Und es gibt ein Märchen von den Gebrüdern Grimm, das heißt der Gevatter Tod, und da hat man eigentlich schon eine ganz ähnliche Thematik eben mit dem einfachen Bauern beziehungsweise Holzfäller, der auf den Tod trifft und von ihm dann diese Macht bekommt. Und genau, dieses Thema versetzt der Film quasi so in diese mexikanische Atmosphäre.
Ja, und ich finde, es gelingt sehr gut. Es ist ein sehr runder Film daraus geworden, oder?
Absolut, ja.
Also auch unglaublich witzige Charaktere teilweise. Also ich musste an diese eine Gefängnisszene denken. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit, da sollte man nicht zu viel vorwegnehmen. Aber auch wie der inszeniert wurde. Und das Interessante ist ja auch, dass Macario, also es handelt sich bei dem also um eine Restauration, eine 4K-Restauration, die unter anderem Guillermo del Toro mitfinanziert hat. Und
Genau, er schätzt den Film wohl auch sehr, und das merkt man auch, also wenn man den Film sieht. Also da kann man durchaus auch Ähnlichkeiten zu den Filmen von Guillermo del Toro erkennen. Gerade so ich würde sagen, so dieses Zusammenführen von eben so einer historischen Situation, das Alltägliche eben mit diesen fantastischen Elementen, das ist ja zum Beispiel bei Pans Labyrinth oder sowas auch in ganz ähnlicher Weise vorhanden.
Absolut, absolut. Und das hat den Film tatsächlich auch ganz schön, ja, Ruhm eingebracht, denn es war der erste mexikanische Film, der bei den Oscars nominiert wurde.
Ja, und das hat er auf alle Fälle auch verdient. Nicht zuletzt deswegen, weil er auch meiner Meinung nach wirklich sehr eindrucksvolle Bilder findet und tolle visuelle Gestaltung in einigen Szenen hat, die auch nochmal so dieses Märchenhafte irgendwie gut aufgreifen. Es gibt zum Beispiel eine ganz tolle Traumsequenz, in der dieser Tag der Toten auch nochmal zum Thema wird und eine der Schlussszenen, in denen der Tod dann der Hauptfigur Macario die Höhle zeigt, in der die Lebenslichter der Menschen stehen. Das sieht auch wirklich absolut fantastisch aus.
Eine sehr eindrucksvolle Szene, finde ich auch. Ja, und den Film könnte man sehen, zum Beispiel auf, naja, etwas älteren DVDs und eventuell vielleicht auch mal auf einer neu auferlegten DVD. Es ist nämlich nicht ganz ungewöhnlich, dass die Cineteca Bologna mit diesem Festival neue Datenträger in den Markt bringt, sozusagen. Und außerdem gibt es ein recht populäres Video-Streaming-Portal, auf dem man das anschauen könnte. So, und den nächsten Film habe ich nicht gesehen, den hat aber Matthias gesehen. Das ist ja häufig so auf einem Festival, dass es so viel Auswahl gibt und man sich dann halt irgendwie auf etwas beschränken muss. Deshalb spricht jetzt nur Matthias über Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Ruben Mamoulian. Matthias, wer ist denn eigentlich Ruben Mamoulian? Zudem ist ja hier eine kleine Reihe gewidmet.
Richtig, richtig, genau. Also Ruben Mamoulian ist ein relativ bekannter Hollywood-Regisseur, der so seine Hochphase in den 30er und 40er Jahren hatte. Ist, soweit ich weiß, ursprünglich aus Georgien und ist dann in die USA emigriert. Und genau, Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist eigentlich so mit Abstand einer seiner bekanntesten Filme. Und das hat man auf dem Festival auch auf jeden Fall auch gemerkt. Die Schlangen vor dem Kinosaal waren riesig und er war auch komplett gefüllt. Und genau, also es ist so wirklich einer seiner populärsten Filme und der Stoff selbst ist ja auch sehr bekannt. Es gibt unzählige Verfilmungen davon, auch schon einige vorher. Also der Film ist aus dem Jahr 1931. Es gab, glaube ich, mindestens schon 2 oder 3 Stummfilm-Adaptionen. Das zeigt irgendwie auch einfach, wie populär der Stoff ist.
Ja, es basiert ja auf einem Buch. Von wem ist das?
Genau, von Robert Louis Stevenson ist das. Mhm. Der hat zum Beispiel auch die Schatzinsel geschrieben, ist auch ein bekanntes Werk von ihm.
Okay, und hast du das auch gelesen? Also hattest du praktisch den direkten Vergleich von Film zum Buch?
Ich habe das Buch irgendwann mal in meiner Kindheit oder frühen Jugend, ich glaube, stellenweise gelesen und teilweise irgendwie als Hörbuch gehört. Deswegen hatte ich jetzt nicht mehr so ganz den direkten Vergleich. Aber so die grobe Geschichte ist, glaube ich, den meisten Leuten irgendwie bekannt. Das ist ja irgendwie auch sehr im populären Gedächtnis verhaftet. Also es geht um Dr. Jekyll. Das ist ein in diesem Fall junger, gut aussehender Professor in London. Chemieprofessor, soweit ich weiß. Und genau, er experimentiert so ein bisschen herum und hat irgendwann das Ziel, diese Dualität von Gut und Böse, die sich seiner Meinung nach in jedem Menschen befindet, irgendwie sozusagen zu externalisieren, also nach außen zu tragen. Und dann experimentiert er so ein bisschen herum und entwickelt irgendwann eine Tinktur, mit der er sozusagen so dieses Böse in sich herauskehren kann. Und dann entsteht eben diese Figur des Dr. Hyde, in die er sich dann verwandeln kann. Das ist dann so ein ganz triebhafter Charakter, bösartig, gewaltvoll und steht damit natürlich sehr im Gegensatz zu ihm. Und das führt dann natürlich zu allerlei Verwicklungen, weil er zum Beispiel auch eigentlich vorhatte, eine Frau zu heiraten. Und dann kommt natürlich diese böse Seite, die auch irgendwann auch nicht mehr richtig beherrschbar wird, kommt ihm natürlich sehr in die Quere.
Und du hast jetzt sehr viel über den Film gesprochen. Wie fandst du den Film jetzt eigentlich? Hast du so ein kurzes Urteil für uns?
Ja, also ich hatte den Film vorher schon einmal gesehen und fand ihn auf jeden Fall interessant. Deswegen wollte ich auch nochmal reingehen, um ihn nochmal zu sehen. Insgesamt muss ich sagen, finde ich ihn zwar gut, aber bin jetzt auch nicht total übermäßig begeistert, aber es gibt auf jeden Fall einige Szenen, gerade die Anfangssequenz und einige kurze im späteren Teil des Films, die auf jeden Fall auch in technischer Hinsicht total beeindruckend sind. Es ist zum Beispiel ein Film, auch glaube ich einer der ersten Filme, die sehr ausführlich mit der subjektiven Kamera arbeiten, also quasi die Point-of-View-Perspektive. Er beginnt zum Beispiel mit einer, glaube ich, fast 5-minütigen Sequenz, die wir nur aus der Sicht von Dr. Hyde sehen. Da spielt er so ein bisschen auf seiner Orgel rum. Man sieht dann halt eben so die beiden Hände, die ins Bild kommen. Und entsprechend der technischen Möglichkeiten von 1931 sieht das dann natürlich teilweise so ein bisschen unbeholfen und träge aus für unsere heutigen Sehgewohnheiten. Aber es ist auf jeden Fall doch irgendwie sehr, sehr interessante visuelle Umsetzung irgendwie. Auch gerade dann danach tritt die Figur vor einen Spiegel, und das wurde dann technisch so gelöst, dass dann quasi hinter der Wand der richtige Schauspieler, Frederick March, der Dr. Hyde spielt, dann quasi hinter einen Spiegel tritt, der eigentlich gar kein Spiegel ist, sondern einfach eine Glaswand, und dann genau die Bewegung der Kamera quasi nachahmt. Und das ist schon sehr beeindruckend, und visuell und technisch auch sehr beeindruckend sind quasi die Transformationsszenen, wo dann Dr. Hyde sich in Mr. Jekyll verwandelt, nachdem er die Tinktur getrunken hat, weil die nämlich teilweise wirklich in Kamera gemacht sind, also in einer Einstellung. Da hat man dann mit speziellen Make-up und Filterverfahren für die Kamera gearbeitet und dann quasi den Filter während der Einstellung so verändert, dass dann quasi dieses Make-up, was man vorher nicht gesehen hat, quasi im Bild noch besser herauskam, und dann kriegt er halt ein ganz rotes, haariges Gesicht, und das ist schon sehr beeindruckend. Also für diese technischen Qualitäten kann man den Film auf jeden Fall nur loben.
Das klingt sehr interessant. Also gerade nochmal diese handgemachten Effekte hervorzuheben, fand ich sehr interessant.
Absolut, absolut.
In deinem Redebeitrag. Und ja, also du würdest den Film auf jeden Fall weiterempfehlen. Weißt du denn, ob man den irgendwo sehen kann?
Den müsste man, glaube ich, relativ gut bekommen können. Also auf den gängigen Streaming-Portalen sollte der, denke ich, zu finden sein.
Das ist doch schön zu hören. Und zum filmischen Oeuvre eines Filmfestivals gehören natürlich auch immer wieder kleine Dokumentationen, die sich auf diesem Festival meistens vor allem interessanten Persönlichkeiten widmen. Und die Dokumentation Antonia, A Portrait of the Woman von Jill Gottmilo aus dem Jahr 1974, wollte ich euch nicht vorenthalten. Denn der aktuelle Bezug zu einem aktuellen, ja, großen, also ich finde auch grandiosen Film ist hier überhaupt nicht zu übersehen. Das handelt sich hier in dieser Dokumentation, die viel mit Interviews bestückt ist und vor allem von Antonia Brico, um die erste Frau, die ein Orchester dirigieren durfte. Das war 1930 bei den Berliner Philharmonikern. Dort durfte sie als Gastdirigentin Stücke aufführen. 1930. Ja, und vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört, von dieser Frau Antonia Brico. Es gibt nämlich ein Interview in dem im letzten Jahr erschienenen Film Tar mit Cate Blanchett in der Hauptrolle. Todd Field, der Regisseur, in der Lydia Tár, die Hauptfigur in diesem Film, eine fiktive Figur, muss man sagen, Chefdirigentin der Berliner Philharmoniker ist. Es gibt da ein Interview in diesem Film, in dem sie von den Problemen spricht, mit der Frauen, mit denen Frauen konfrontiert werden, wenn sie in einen männerdominierten Beruf sich behaupten möchten. Und hier ganz speziell der Beruf der Dirigentin. Ja, spannend dabei ist, dass es in dieser Dokumentation Antonia um die täglichen Hindernisse geht, die eine Frau in den 30er Jahren hat, wenn sie sich in diesem Beruf behaupten möchte. Das ist, also sie wird hier konfrontiert mit unzähligen sexistischen Aussagen, ob sie dem Job gewachsen sei. Es gibt Kommentare über ihre deplatzierte Stellung. Die Implikation dahinter ist immer so ungefähr, ja, sie gehöre ja eigentlich in die Küche, oder hat sie überhaupt die emotionalen Kapazitäten, so einen unglaublich anstrengenden Beruf auszuführen? Ja, also genau, das sind so die Themen, über die Antonia Brico hier sehr ausladend spricht. Und das ist vor allem sehr spannend, weil ihr ganzer Habitus und ihre Ausdrucksfähigkeit, ihre Offenheit, wie sie mit dem Thema umgeht, sehr an die Figur Lydia Tár erinnert. Das ist gar nicht so leicht zu beschreiben, aber es ist die Art, wie sie spricht, das ist die Art, wie sie gestikuliert, wie sie Mimik einsetzt. Es gibt auch ein paar Szenen in der Dokumentation, da sieht man sie beim Dirigieren. Und auch da habe ich oft so ein bisschen Lydia Tár in der Figur erkannt, was sehr spannend war. Tatsächlich noch ein spannender Punkt, diese Dokumentation ist klar feministisch geprägt. Also hier geht es von Anfang bis Ende eigentlich nur zum einen natürlich um die Figur Antonia Brico, um den Mensch Antonia Brico, zum anderen aber ganz entscheidend darum, wie schwer es in den 30er Jahren war, in einem männerdominierten Beruf sich als Frau zu behaupten. Und wenn man den Film so schaut, dann trifft er auch eine klare Aussage. Es ist ein hartes System, es ist ein ekelhaftes Patriarchat. Und es wird hier noch lange dauern, bis diese Strukturen irgendwie eingebrochen werden. Ganz spannend ist aber dieses Interview, was ich erwähnt habe, in dem Antonia Brico und andere Dirigentinnen erwähnt werden von Lydia Tarr selbst, wird hier eine klar, man könnte fast sagen, antifeministische Position gebildet. Nämlich trifft Cate Blanchett als Lydia Tarr die Aussage, dass diese Strukturen doch heute überhaupt keine Rolle mehr spielen. Also wir verorten uns hier klar im 21. Jahrhundert. Und Lydia Tarr möchte eigentlich nichts davon hören, dass es Frauen viel schwieriger hätten in männerdominierten Berufen. Was sehr spannend ist, das hat dem Film auch hier und da Kritik eingebracht. Doch vielleicht kann man dem auch noch was abgewinnen, gerade im Vergleich zu dieser kleinen Dokumentation, denn wir befinden uns in den 30er Jahren und ich glaube, ich muss hier nicht erwähnen, dass die Strukturen hier noch ganz andere gewesen sind. Also es sind 100 Jahre vergangen, es sind 3 Jahre vor der Herrschaft des Nationalsozialismus und dass die Frau als Hausfrau ihre Rolle inne hatte, feste Rolle in der Gesellschaft, war eigentlich immer noch gang und gäbe, obwohl Stenografinnenjobs und so weiter, zumindest Frauen eine andere Perspektive überhaupt ja die Möglichkeit gegeben haben, in der freien Arbeitswelt, an der freien Arbeitswelt teilzuhaben. Aber ich glaube, ich muss da auch nicht näher drauf eingehen. Die Strukturen sind hier ganz andere. Und die Positionen, die Lydia Tarr hier formuliert, wenn sie sagt, ja, also diesen Sexismus, den gäbe es einfach nicht mehr. Diese Aussage trifft sie ja als Antwort auf diese Dirigentinnen, die es schon gab. Also es wird noch eine andere genannt, dessen Name mir gerade nicht einfällt. In den 40er oder 50er Jahren war sie Dirigentin. Und tatsächlich ist es aber auch heute noch so, dass ich glaube 5 oder 10% der DirigentInnen weiblich sind. Von dem her könnte man sagen, hier ist nicht viel passiert. Aber die Position, die sie hier formt, könnte auch aus einem Motiv heraus formiert worden sein, nämlich dem, dass also was hier antifeministisch klingt, vielleicht nur ein Weg ist, diesen Strukturen die Macht nehmen zu können. Also vielleicht gibt es diese Strukturen noch, vielleicht sind sie noch vorhanden. Sie sind ziemlich sicher noch vorhanden. Sie sind vielleicht ein bisschen weniger offensiv geworden und weniger offensichtlich, aber sie sind noch da. Aber sie sind niemals so wie vor 100 Jahren oder vor 90 Jahren, genauer gesagt. Doch ihnen zu viel zu Bedeutung zu geben, könnte vielleicht in vielen Fällen auch dafür sorgen, dass es gar kein Versuch unternommen wird, sich diesen zu stellen, weil man eingeschüchtert von der Allmacht der Struktur gänzlich resigniert. Und das könnte vielleicht ein Ansatz des Films Tars sein, der Figur Lydia Tarr, sich hier scheinbar antifeministisch zu äußern, aber doch eine Art von Empowerment zu geben.
Ja, Felix, wir waren zwar im wunderschönen Italien, aber du warst auch sehr viel in Japan unterwegs. Was hast du gesehen?
Ja, tatsächlich legt das Il Cinema Ritrovato auch sehr viel Wert darauf, immer einen japanischen Regisseur oder eine Regisseurin im Programm unterzubringen. Dieses Jahr widmete sich diese Reihe, diese Kategorie dem japanischen Regisseur Tenosuke Kinugasa oder Kinugasa Tenosuke, wie auch immer. Ich versuche tatsächlich, wenn ich auf diesem Festival bin, immer so viel wie möglich von diesen japanischen Filmen abzugreifen, weil das irgendwie, ja, ich habe da irgendwie so ein Faible für. Genau, für japanische Spielfilme. Ich habe 3 geschafft. Ein sehr interessanter Film, der auch recht gut zu bekommen ist, Page of Madness von 1926. Das ist ein Stummfilm, der damals noch mit einem Banshee vorgeführt wurde. Das heißt, man hatte einen Erzähler, der die Handlung während des Screenings erklärt hat. Tatsächlich habe ich mir beim Schauen diesen Banshee manchmal gewünscht. Es ist tatsächlich sehr schwierig, den Handlungsverlauf manchmal zu folgen.
Du hättest ein paar Erläuterungen gebraucht.
Allerdings, also ich meine, den großen Handlungsverlauf konnte man schon recht gut nachvollziehen. Aber viele Feinheiten sind irgendwie, glaube ich, verloren gegangen. Also es geht um einen Mann, der seine Frau aus der Psychiatrie beziehungsweise Irrenhaus, wie man da noch gesagt hat, irgendwie befreien will und langsam selbst in den Wahnsinn abdriftet. Und das ist also unglaublich geil inszeniert für 1926.
Also der Wahnsinn zeigt sich auch in der filmischen Form sozusagen.
Allerdings. Also man weiß an vielen Stellen, vor allem am Anfang, gar nicht, wo man sich überhaupt befindet. Man sieht Wände und Fenster und Türen, aber man hat überhaupt gar kein Raumgefühl in diesem Film. Und es ist das langsame Abdriften in den Wahnsinn. Also ich bin selbst danach auch so ein bisschen wahnsinnig da rausgekommen.
Ja, das hat man gemerkt, ja.
Genau, also von dem her ein wirklich super interessanter Film.
Ist das mit irgendwas vergleichbar, was man so aus der europäischen oder amerikanischen Stummfilmtradition kennt? Oder ist das deiner Meinung nach wirklich sehr, sehr einzigartig?
Ich würde schon sagen, es ist sehr einzigartig, obwohl, naja, man könnte vielleicht mit so einem, man könnte vielleicht sagen, dass es was Expressionistisches hat. Von dem her könnte man eine Parallele zum frühen Weimarer Kino ziehen. Aber es ist doch schon sehr eigen.
Und der nächste Film, den du gesehen hast, der ging dann mehr ein bisschen in religiöse Gefilde.
Genau, das war dieser Film einer der teuersten Produktionen in Japan im Jahre 1952. Wir sprechen hier von The Dedication of the Great Buddha. Es geht hier um eine Buddha-Statue, die größte seiner Zeit. Ich glaube, 740 nach Christus wurde die gebaut, so in dem Dreh. Die sollte 16 Meter hoch werden, ein großes politisches Projekt, um das gespaltene Japan zusammenzubringen. Und wir sind hier immer noch im Schwarz-Weiß-Film. Es ist also wirklich fulminant inszeniert. Also dieser Film hat Massenszenen, er hat riesige Buddha-Statuen, mehrere davon tatsächlich. Das ist wirklich ein Monumentalfilm, ja.
Also du sagst, wenn man auf große Buddha-Figuren steht, dann sollte man sich diesen Film zu Gemüte führen?
Auf jeden Fall. Also die sind wirklich auch also grandios gebaut, wenn die wirklich so noch steht, wovon ich gelesen habe, dass diese Statue tatsächlich bis heute noch steht. Ja, also das ist schon ganz schön beeindruckend. Ja, und der Film nimmt einen sehr melodramatischen Ausgang und es geht irgendwie um, ja, wie soll ich sagen, die Unmöglichkeit der Liebe vielleicht. Und das schlägt auch einen ganz guten Bogen zu unserem nächsten Film aus dieser Reihe, ebenfalls von Kinugasa Tenosuke, namens The Snowy Heron. Den hast du auch gesehen, Matthias.
Den habe ich auch gesehen. Das war tatsächlich der einzige Film aus dieser Reihe, den ich auch gesehen habe. Und genau, melodramatisch passt auf jeden Fall sehr gut zu diesem Film, würde ich sagen.
Ja, also kurz zur Handlung. Es geht um eine Geisha. Das ist ein Beruf in Japan, der ja vor allem Frauen, Frauen belegen.
Eine Art Unterhaltungskünstlerin für die hohen elitären Kreise.
Exacto mundo, für die hohen elitären Kreise. Also diese Geisha, unsere Hauptfigur, hat im Wesentlichen zwei Stammkunden. Und während der eine ein ziemliches Machtgefälle in dessen Beziehung aufbaut und sie vor allem kontrollieren, sie vor allem besitzen möchte, ist der zweite Kandidat ein junger Künstler, der sie aus dem Motiv der echten Liebe heraus aus diesem Teehaus befreien möchte. Und was man dazu sagen muss, dieses Teehaus kann man sich wie ein Bordell vorstellen, mit einem sehr bösen Zuhälter. Die Frauen, die dort arbeiten, sind der Ehre verpflichtet, so wenig Fehler wie möglich zu machen, und sie werden für jeden Fehler gescholten, und es kann auch gut mal passieren, dass bei einem kleinen Fauxpas sie aus diesem Teehaus herausgeschmissen wird und auf der Straße landet. Und von dem her baut dieser Film eine große emotionale Fallhöhe auf, in dem sie sich am Schluss zwischen Pflicht und Liebe entscheiden muss. Und das nimmt dann ein sehr
recht dramatisches Ende, kann man
ganz
sagen.
Ganz genau, ja. Ganz genau. Ja.
Und wie du gerade schon angesprochen hast, wir sind eigentlich ja die ganze Zeit in dieser Welt dieses Teehauses. Ne? Also es gibt nur wenige Stellen im Film, wo wir dann irgendwie auch mal rauskommen oder uns irgendwie in der Stadt bewegen. Und entsprechend ist der Film auch recht gesprächslastig, kann man, glaube ich, sagen. Also es geht viel sozusagen um die verschiedenen Figuren, die aufeinandertreffen. Und genau, das macht es natürlich, wenn man des Japanischen jetzt nicht mächtig ist, jetzt nicht immer unbedingt total leicht, der Handlung zu folgen. Also da kann man froh sein, wenn man Untertitel hat, dass man ein bisschen mitkommt. Genau, aber was ich fast noch interessanter fand als die inhaltliche Ebene, ist die visuelle Umsetzung des Ganzen, weil die wirklich irgendwie sehr, sehr herausragend ist. Wie gesagt, wir sind irgendwie vom Ort her meistens recht beschränkt, aber dieses Teehaus wird irgendwie ganz fulminant in Szene gesetzt. Also wir haben meist eine unbewegte Kamera, die aber irgendwie ganz interessante Positionen einnimmt. Ne? Also wir haben ganz viele Rahmungen im Bild, es wird teilweise durch Fenster hineingefilmt oder gewisse Strukturen und Rahmungen der Architektur, die dann sozusagen das Bild irgendwie bestimmen. Und das sieht
ich dachte auch ganz am Anfang des Films, da sieht man so dieses Teehaus von außen. Und in drei Fenstern bewegen sich irgendwie Figuren. Das hat mich so kurz an einen Wes Anderson-Film erinnert.
Es hatte tatsächlich, genau, manchmal so ein bisschen diese Vibes tatsächlich, ne? Auch von der Farbgebung her. Also sehr, sehr stark heraustretende Farben. Im Aquacolor-Verfahren wurde das ja, glaube ich, gedreht. Und genau, wie du auch schon angesprochen hast, es gibt auch eine Künstlerfigur im Film. Und man merkt im Film auf jeden Fall an, dass er eben auch versucht, so ein bisschen dieses künstlerische in seine Gestaltung mit einzunehmen. Und auch der Vorspann ist unterlegt mit diesen typischen japanischen Malereien, wie man das vielleicht auch so kennt. Ich weiß leider den Fachausdruck nicht. Aber genau, allein schon aufgrund dieser Bildgestaltung ist der Film auf jeden Fall wirklich sehenswert im wahrsten Sinne des Wortes.
Und alles in allem würde ich sagen, also ich habe jetzt drei Filme von Kinugasa sehen können. Ich hätte gerne noch mehr gesehen, tatsächlich, und bin jetzt gerade so auf einer Mission, die noch irgendwo zu finden. Tatsächlich ist Kinugasa ein sehr spannender japanischer Regisseur. Er hat über 40 Jahre gearbeitet, so grob von den 20ern bis in die 60er Jahre hinein. Also da ist mit inbegriffen die Vorkriegszeit, die Kriegszeit, die Nachkriegszeit und geht noch so leicht in die neuen Wellen hinein, neuen avantgardistischen Bewegungen. Und
hat er wirklich in seinem Schaffen wirklich ganz wichtige Phasen der Filmgeschichte sozusagen irgendwie abgedeckt und mit involviert.
Ganz genau, ganz genau. Und das Spannende ist, dass alle diese drei Filme, man könnte die alle drei anschauen, ohne zu wissen, dass Kinugasa Regisseur ist, und denken, die sind von drei unterschiedlichen Personen. Also es gibt hier nicht wie bei vielleicht bei Tarantino oder bei, den wir jetzt auch erwähnt haben, Peckinpah, so ein
Also es gibt keine Kinugasa-Handschrift oder sowas in der Art.
schwer zu finden. Also ihn zeichnet, seine Handschrift ist vielleicht vor allem die Vielfalt. Also Page of Madness ist ein total verrücktes, avantgardistisches Werk, was häufig sogar irgendwie so in den Experimentalfilmen so hineingeht. Da werden Bilder übereinander gelegt. Man weiß gar nicht so genau an vielen Stellen, ja, wo man sich überhaupt befindet. Dann hat man bei Dedication of the Great Buddha so einen großen Monumentalfilm, fast schon ein Epos. Und mit The Snowy Heron so ein ganz klassisches, was in den 50er Jahren in Japan oder über Jasujirō Ozu auch schon vor dem Krieg und während dem Krieg häufig entstehen diese Familiendramen oder Melodramen, in dem Fall halt mal Melodramen, Jasujirō Ozus Fall, eher Familiendramen. Und die halt ja meistens nochmal eine ganz andere Schwere haben als jetzt vielleicht amerikanische oder europäische Melodramen.
Würdest du sagen, dass für Leute, die sich fürs japanische Kino interessieren, aber jetzt vielleicht außer irgendwie ein paar Sachen von Akira Kurosawa, der vermutlich so der bekannteste Vertreter ist, sonst nichts gesehen haben, würdest du sagen, Kinugasa ist ein guter Einstieg ins japanische Kino?
Also gerade aufgrund dessen, dass Kinugasa so eine große Vielfalt hat an Stoffen, die er irgendwie umgesetzt hat, glaube ich schon, dass Kinugasa als Einstieg geeignet sein kann. Den wir jetzt beide gesehen haben, The Snowy Heron, vielleicht ein bisschen schwierig, weil der sehr dicht ist tatsächlich in seiner Thematik und Erzählung. Aber ich glaube, mit The Dedication of the Great Buddha ist man da schon besser bedient. Es ist ja auch ein klassisches, also nicht klassisches, aber es ist ein Jidaigeki, also ein Samurai-Film, von denen Kurosawa ja zum Beispiel auch sehr viele gemacht hat. Ja, und das ist das eigentlich Spannende auf diesem Festival, dass man hier Dinge sehen kann, von denen man noch nie gehört hat. Man kommt in Bologna, im schönen Italien, an und man bekommt eine Riesenauswahl an Regisseuren, an Bewegungen, die sind ziemlich unterm Radar. Und in diesem Kontext sind dieses Jahr und wie auch in jedem Jahr auch ein paar deutschsprachige Filme gelaufen. In diesem Jahr ein paar Filme von Leopold Lindberg, von denen Matthias und Tim einige gesehen haben. Und damit würde ich das Zepter einfach weitergeben. Was habt ihr gesehen und was hat euch besonders interessiert an diesem Film?
Ja, was hat uns interessiert? Also mich vor allem hat wirklich gecatcht die Aktualität dieser Filme, also die sie auch heute noch haben. Leopold Lindberg war ein Regisseur, der auch während des Zweiten Weltkrieges Filme gemacht hat, in denen er wirklich auch Problematiken seiner Zeit thematisiert hat, wie eben Flucht, Migration oder im Fall von Die letzte Chance oder im Fall von Marie-Louise. Eben auch den Fall von Kindern, die eben aus Frankreich kamen und verschifft wurden, um für einige Zeit in der Schweiz in der Obhut von Schweizern zu leben und wieder aufgepäppelt zu werden. Und das fand ich ja spannend.
Genau, absolut. Also ich habe jetzt vier Filme von Leopold Lindberg gesehen, und bei drei von vier war ein ganz klarer Bezug zum Zweiten Weltkrieg da. Also die sind wirklich immer sehr aktuell und am Puls der Zeit. Und es ist dann natürlich gerade bei der Zweiten Weltkriegsthematik irgendwie extrem spannend, auch nochmal so ein bisschen so diese Schweizer Perspektive zu bekommen, weil man dann ja sonst auch nicht so viel darüber weiß. Und genau, also die beiden Filme, die für uns, glaube ich, beide so herausstachen, waren Marie-Louise von 1944 und Die letzte Chance, der auch 1944 gedreht wurde, aber dann tatsächlich erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 herauskam.
Ja, Weil er Probleme gehabt hat, ne? Also man, genau, ja. Wir waren tatsächlich auch überrascht bei im Fall von Marie-Louise, wie positiv ja die Schweiz auch dargestellt war. Bei allem.
Teilweise grenzt es ja wirklich schon an eine Werbeveranstaltung für die Schweiz. Man denkt sich, was sind die Schweizer doch für gutherzige Menschen?
Ja, ich meine, die Filme sind sehr humanistisch, aber das konnte man in dem Fall wirklich denken. Und im Fall von Aber die letzte Chance hat er wirklich Probleme gehabt beim Drehen, weil man von Schweizer Seite tatsächlich diese Problematik, die der Film behandelt, so nicht auf dem Tisch haben wollte. Man muss dazu wissen, dass in der Zeit die Schweiz ein relativ striktes Grenzregime hatte, was eben Flüchtlinge auch aus Deutschland betraf. Und da passte dieser Film der Regierung nicht so richtig in den Kram. Weshalb er dann eben auch erst nach dem Krieg veröffentlicht werden konnte, da allerdings in den USA sogar einen Golden Globe gewonnen hat. Weil MGM ihn verliehen hat.
Genau, und eigentlich so ziemlich alle seine Filme sind so, also man kann es vielleicht nicht unbedingt sagen links, aber haben auf jeden Fall irgendwie was sehr Humanistisches, was immer durchscheint, teilweise irgendwie im Fall der letzten Chance fast irgendwie sowas Kosmopolitisches. Da gibt es zum Beispiel eine sehr schöne Szene, es geht da um Flüchtlinge, die aus dem faschistischen Italien quasi in die Schweiz flüchten wollen, und die sitzen dann alle in einer Berghütte zusammen, während sie irgendwie auch schon so ein bisschen von den Deutschen von außerhalb bedroht werden, und dann reden sie so ein bisschen miteinander und stellen irgendwie fest, dass es doch irgendwie schön wäre, in einer Gesellschaft zu leben, in der man irgendwie unabhängig von seiner Herkunft und seiner Nationalität einfach irgendwie miteinander klarkommen würde. Und dann gibt es auch die schöne Szene, wo dann irgendwie die ganzen verschiedenen Nationalitäten das Lied Bruder Jakob singen und jeder in seiner Sprache, und das dann so ineinander klingt. Also das sind doch irgendwie Filme mit einer sehr klaren moralischen oder politischen Aussage.
Genau, wo er auch das zeitgenössische Publikum eben auf diese Problematik jeweils hinweisen wollte, ganz klar. Und ja, auch wir leben ja in Zeiten von Migration, von Flucht, und insofern haben diese Filme heute absolut auch noch eine Relevanz und sind definitiv sehenswert und waren jetzt für mich persönlich eine sehr schöne Überraschung. Ich hatte jetzt von Leopold Lindbeck noch nie was gehört. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Matthias.
Ich hatte vorher auch noch nichts von ihm gehört und war jetzt auch auf jeden Fall sehr froh, dass ich diese Filme jetzt mitnehmen konnte, weil die wirklich alle wirklich sehr, sehr interessant sind. Ich war auf jeden Fall froh, dass es bei dem Festival auch englischsprachige Untertitel gab, denn das Schweizerdeutsch war auch teilweise sehr schwer zu verstehen. Aber ja, auf jeden Fall eine durchaus lohnenswerte Seherfahrung.
Absolut. Sicherlich durch die Sprache, also dadurch entsteht vielleicht auch eine gewisse Komik, aber man muss sagen, dass die Filme bei aller Schwere ihrer Thematik auch immer komische Elemente haben.
Auf jeden Fall, ja.
Gerade auch Marie-Louise, der mit dieser Kindergeschichte einerseits sehr, sehr berührend ist, und andererseits aber eben auch vor allem in der Hauptfigur dieses Patriarchen, der bei dem dann die Marie-Louise aufgenommen wird, in dessen Familie auch sehr viel komische Funken schlägt.
Das stimmt. Und vielleicht gerade nochmal zu dieser Figur, die du angesprochen hast. Die wurde gespielt von Heinrich Kretler, und das ist auch ein Schauspieler, mit dem Lindberg in vielen verschiedenen Filmen zusammengearbeitet hat. Der spielt zum Beispiel auch im Wachtmeister Studer, den ja ich alleine gesehen hatte, spielt er auch die Hauptrolle, und er ist so ein ganz auch so von seiner Physiognomie her eher so ein sehr, sehr, sehr stämmiger, rustikaler Mensch, aber spielt in beiden Filmen irgendwie eine sehr ähnliche Rolle, nämlich irgendwie so von außen irgendwie eine etwas mürrische, erstmal krantelige, harte Person, aber die einen ganz weichen Kern besitzt. Und da ist eben auch so ein bisschen, liegt wieder dieses humanistische, menschliche Element irgendwie drin. Und das verkörpert er sowohl in Wachtmeister Studer als auch in Marie-Louise, in der Rolle des Vaters.
Und vielleicht als letzten Fakt noch zu den Filmen. Die Filme sind alle von einer Produktionsgesellschaft finanziert worden, der Präsenzfilm. Das ist die älteste Schweizer Produktionsgesellschaft, 1924 gegründet. Die gibt es eben noch, und die feiern im nächsten Jahr, 1924 gegründet, 2024 feiern sie ihr 100-jähriges Bestehen. Und wer Interesse hat, kann sicherlich mal auf der Homepage gucken, und es wird auch Veranstaltungen geben, und aus ihrem Back-Katalog werden auch immer wieder Filme herausgegeben. Also da kann man sicherlich auch mal fündig werden und den einen oder anderen interessanten Film entdecken.
Genau, und jetzt die Lindberg-Filme, die wir gesehen haben, die gibt es teilweise auf DVD, aber das sind vermutlich auch von der Qualität her nicht immer die besten Versionen, aber man kann vielleicht auch damit rechnen, dass da in nächster Zeit nochmal irgendwie nachgelegt wird, weil der schon so zu den wichtigsten Schweizer Filmemachern zählt.
Was um jetzt von Lindberg wegzukommen, für mich am Il Cinema Ritrovato immer ganz besonders toll ist, sind ja die Abendvorstellungen auf der Piazza Sotto le Stelle, also unter freiem Himmel. In diesem Jahr haben wir es ja nur geschafft, einen einzigen Film zu sehen, Stella Dallas von 1925, ein US-amerikanischer Film, eben ein Stummfilm, und das ist auch toll. Ein besonderes Erlebnis, weil das dann von einem Orchester live begleitet wird.
Glaube ich auch mit Musik, die jetzt extra dafür geschrieben wurde, jetzt für diese Neuaufführung.
Genau, und wir haben ja in der Vergangenheit zum Beispiel auch schon Nosferatu gesehen, wirklich mit 2000 Menschen. Das sind schon wirklich besondere Momente, und natürlich werden auch nicht nur Stummfilme gezeigt. Hitchcock wurde auch gezeigt dieses Jahr, Spellbound. Aber das ist wirklich auch ein absolutes Highlight, und zum Teil ist es wirklich so, dass die Menschen sogar auf dem Fußboden sitzen. Die Steine sind noch warm von der Sonne.
Die umliegenden Cafés sind auch gefüllt mit Menschen, die dann zuschauen.
Die Treppen, die zum Dom hinaufführen, sind auch gefüllt. Also es ist schon was sehr Besonderes zu sehen, wie so viele Menschen, jung und alt, wirklich auch Interesse haben an diesen alten Filmen.
So, auch von Kriegsfilmen wurden wir nicht verschont. Beziehungsweise Tim und Matthias, weil also ich hatte wirklich keinen Bock, um 9 Uhr morgens das Tor, das Eiserne Kreuz zu schauen, von Sam Peckinpah. Matthias und Tim haben sich aber aufgerafft, um sich morgens um 9 einen fast 3 Stunden langen Kriegsfilm anzuschauen, der noch aus der Perspektive der Deutschen spielt.
Richtig. Ist das richtig? Aber 3 Stunden nicht, 132 Minuten. Nur, aber
richtig, ja. Aber es ist natürlich genau das, was man so gerne irgendwie zum Frühstück isst. Aber zumindest mir ging es so, es hat eigentlich ganz gut funktioniert um die Zeit. Und du hast mir auch erzählt im Nachhinein, dass du sehr dankbar warst, dass ich dich dann noch 20 Minuten vor Filmbeginn aus dem Schlaf herausgeklopft habe.
Ja, das stimmt.
Weil genau,
ich, ja. Glaube ich, den Film ja sonst vielleicht auch gar nicht gesehen hätte. Und uns beiden ging es ja so, dass wir im Grunde genommen von der ersten Minute an total ja gecatcht waren, weil er eine ganz fantastische Opening-Sequenz hatte
oder hat. Genau, also die hat es mir wirklich angetan. Also man muss als Kontext nochmal sagen, Film aus dem Jahr 1977, und genau, es geht um den Zweiten Weltkrieg. Wir begleiten eine Gruppe deutsche Soldaten. Aber der Film beginnt erstmal ganz anders, und zwar haben wir, glaube ich, eine fast 4-5-minütige Sequenz, wo wir quasi erstmal Originalaufnahmen aus dem Dritten Reich sehen, also Schwarz-Weiß-Aufnahmen, wir sehen Szenen aus dem Zweiten Weltkrieg, wir sehen Aufnahmen aus KZs, wir sehen Hitler und nationalsozialistische Aufmärsche, und das Ganze ist unterlegt von dem schönen Lied Hänschenklein.
Ja, ging allein in die weite Welt hinein. Und der Text ist abgewandelt, würde ich sagen, im weiteren Verlauf. Also wir wollten es eigentlich recherchieren, ob es diesen Text in der Form gibt, aber er schien uns abgewandelt auf diesen Film hin, und es ist wirklich eine fantastische Sequenz. Allein die lohnt es sich, diesen Film zu gucken.
Ja, absolut, absolut. Aber der Film hat natürlich darüber hinaus auch noch viel zu bieten, wie ich finde. Genau, also mir ging es so ein bisschen so beim Schauen, also wir befinden uns ja hauptsächlich auf dem Schlachtfeld. Ich hatte manchmal den Eindruck, dass der Film irgendwie auch so in seinen Kriegsszenen irgendwie so eine gewisse Künstlichkeit irgendwie hat, die er ausstellt. Also es erinnert jetzt irgendwie meiner Meinung nach gar nicht jetzt so an Inszenierungen des Zweiten Weltkriegs, wie man sie sonst kennt. Es hatte irgendwie immer sowas von, wir gucken gerade Amerikanern in Hollywood zu, wie sie den Zweiten Weltkrieg nachspielen. Aber das hängt vielleicht auch so ein bisschen mit dem Exploitation-Charakter des Films zusammen. Würdest du den auch so sehen?
So wahrscheinlich Sam Peckinpah, ne?
Es ist einerseits Sam Peckinpah, genau, und da sieht man auch ganz klar die Einflüsse auf Quentin Tarantino. Aber da ja relativ viel auch im Wald spielt, hatten wir auch Sequenzen, an denen wir uns auch an Vietnam-Filme erinnert gefühlt haben. Also das ist eine ganz...
Da dachte man sich, dass Russland in diesem Film sieht doch irgendwie sehr dschungelartig aus. Ja, da gibt es auf jeden Fall irgendwie Bezüge, ja.
Genau. Und
ist das dann nochmal Traumaverarbeitung zurück in die Geschichte, und dann ersetzt man das mit Deutschen, oder wie soll man das verstehen?
Also ich würde sagen, diese Ebene, also auch gerade dann so der Bezug auf die 70er Jahre, ist auf jeden Fall durchaus angelegt, weil es dann neben dieser Intro-Sequenz, die wir gerade schon angesprochen haben, auch noch eine sehr interessante Outro-Sequenz gibt, wo wir dann Fotos quasi sehen von verschiedenen Kriegsszenen. Also das ist dann gar nicht mehr nur der Zweite Weltkrieg, sondern da sehen wir dann auch Bilder teilweise, die ich jetzt auch dem Vietnamkrieg zum Beispiel zuordnen würde oder anderen Kriegsgeschehen, wo dann quasi nochmal so eine etwas größere, allgemeinere Ebene auf jeden Fall angesprochen wird.
Ja, und da glaube ich, kommt die Botschaft des Films auch ganz klar durch, also weil absolut vom Anfang bis zum Ende die Sinnlosigkeit dieses Krieges oder eines jeden Krieges auch ausgestellt wird. Und das wird eben hier in diesem Film exemplarisch durchexerziert. Es gibt eben den Konflikt vor allem zwischen zwei Soldaten, zwischen zwei Figuren, einem General, der von Maximilian Schell gespielt wird, der einen aristokratischen Hintergrund hat und der sich eben eigentlich kaum die Finger schmutzig macht und unbedingt eben dieses Eiserne Kreuz als Auszeichnung haben möchte, damit nach Hause kehren möchte. Und dann gibt es den von James Coburn gespielten, ich weiß gar nicht mehr, was für einen Rang er hatte.
Ich glaube, genau, Unteroffizier
ist er. Unteroffizier, ja. Genau.
Den titelgebenden Steiner.
Den titelgebenden Steiner, der eben sein Platoon auch durch diese ganze Sinnlosigkeit führt und sich eben auch letzten Endes gegen diesen Krieg wendet. Und das ist natürlich schon ein Ding. Man nimmt hier eben deutsche Soldaten. Ich glaube, deshalb war der Film auch in den USA jetzt kein großer Erfolg. Da konnte man sich mit dieser Idee, glaube ich, nicht so anfreunden, dass eben deutsche Soldaten hier auch zu Sympathieträgern werden.
Ich glaube, in Deutschland selbst kam er auch nicht so furchtbar gut an. Also der hat es nicht so leicht gehabt, der Film.
Ja, ich meine, das könnte man noch mal recherchieren. Dass er eigentlich in Deutschland ein ziemlicher Erfolg war. Aber genau, das möchte ich jetzt auch nicht beschreien. Jedenfalls ein wirklich sehenswerter Film. Und er ist ja auch verfügbar schon auf Blu-ray. Und diese neue Abtastung, die jetzt gezeigt wurde in Bologna, die kommt Ende Juli, zumindest in Großbritannien, auch noch mal raus auf Blu-ray. Und ich kann mir vorstellen, dann in Deutschland demnächst auch noch mal.
So, und das war auch schon unser Bericht aus Bologna vom Festival Il Cinema Ritrovato, mitten in Italien, mitten im Sommer. Das findet immer jedes Jahr im Juni und im Juli statt. Ihr könnt da hinkommen als Student oder Studentin tatsächlich für 30 Euro, alles mit inbegriffen. Alles, was das Festival belangt. Unterkunft müsst ihr natürlich bezahlen. Aber ihr könnt jeden Film schauen, den ihr schauen wollt. Und ja, zum Abschluss noch ein paar Worte von Matthias und Tim.
Ja, danke Felix. Es war uns eine Freude, dass wir hier heute den Podcast mit dir machen durften und ein bisschen erzählen durften vom Festival. Wir werden ja gleich noch einen Film nachholen, den wir verpasst haben auf dem Festival. Kien Sabe von Damiani,
der ja auch die Plakate des Festivals dieses Jahr geziert hat mit Klaus Kinski, der uns mürrisch anschaut.
Ja, also euch jedenfalls viel Spaß noch beim Weiterhören und genau, wir haben jetzt hoffentlich viel Spaß mit dem Film.
Ja, vielen Dank dir, Felix.
Ciao.